Das Neueste aus den Bereichen Hosting, Websites, Server, Technologie.
Goneo,
der Podcast von Goneo.
Turn my dreams into reality, oh yeah.
Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Episode 135 im Juli 2025. Hier ist der Goneo Web Professionals Podcast. Mein Name ist Sarah Weilby.
Und ich bin Markus. Hallo, Sarah. Wir haben in den letzten Jahren hier unzählige Stunden damit verbracht, über Ladezeiten zu reden. Bildkompression, auch Bilderformate, JavaScript-Optimierung und so weiter. Das hat einen wesentlichen Teil unserer Zeit doch auch ausgemacht. Alles für ein Ziel, die Core Web Vitals zu meistern und bei Google möglichst weit oben zu stehen.
Genau. Wir haben jede Millisekunde gejagt. Die Welt hat sich geändert. Was, wenn die Website langsam zur Geisterstadt wird? Was, wenn die Nutzer ihre Antwort direkt von einer KI bekommen, ohne dass sie auf einen Link klicken? Ist dieses Top-Ranking dann überhaupt noch etwas wert?
Das ist die Kernfrage, die uns heute hier beschäftigt. Und um es vorwegzunehmen, das ist jetzt kein Nachruf auf SEO. Es ist eher eine Analyse seiner Metamorphose. Wir werden heute argumentieren, dass die Web-Performance, die wir für den Klick optimiert haben seit Jahrzehnten, jetzt aus einem völlig anderen Grund wichtiger ist als je zuvor. Es geht nämlich um die Zitierfähigkeit durch eine KI.
Du sprichst von diesem neuen Buzzword, das man immer häufiger hört, GEO, die Generative Engine Optimization. Wir bewegen uns weg von der reinen Suchmaschinenoptimierung hin zur Optimierung für KI-Antwortmaschinen. Genau das wollen wir heute aufschlüsseln. Markus, lass uns vielleicht ganz kurz am Anfang ansetzen, damit wir alle auf dem gleichen Stand sind. Warum waren uns diese Core Web Vitals ursprünglich so heilig? Also die Metriken LCP, INP und CLS.
Gerne. Im Grunde sind das ja keine willkürlichen Hürden von Google. Zumindest das ist jetzt unser Blick auf die Dinge, sondern einfach nur maschinell messbare Näherungswerte für menschliche Wahrnehmung und auf der anderen Seite eben Quellen für Frustration. Natürlich, Google ist ein Gatekeeper und man muss das auch kritisch betrachten. Aber bleiben wir mal auf dieser Schiene. Diese Core Web Vitals als Näherungswerte wurden so, das war 2020, eingeführt und seit 2021 Mitte sind sie offizieller Ranking-Faktor. Das ist dokumentiert, das ist seit Mitte 21 so. Nehmen wir dieses eine Ding, dieses LCP, Largest Contentful Paint. Der LCP misst, wie schnell das größte Element, das ist meistens ein Bild oder es ist ein Textblock, im sichtbaren Bereich geladen wird. Und da sagt man, ein guter Wert liegt hierbei unter 2,5 Sekunden. Das ist eigentlich eine lange Zeit. Das gibt dem Nutzer die psychologisch wichtige Bestätigung, okay, hier passiert was, die Seite ist nicht kaputt, sie ist nützlich. Und 2,5 Sekunden ist wohl so ein Wert, den man bereit ist zu warten.
Es geht also um das unmittelbare Gefühl von Funktionalität und Wert.
Exakt. Wir haben ja auch drüber geschrieben. Dann haben wir seit Mitte, ja, seit Mai 2024 den Interaction to Next Paint, INP. Das sind die Core Web Vitals. Ja, dieser INP, der den alten First Input Delay ersetzt hat. Das gab es auch mal, FID, First Input Delay. So, jetzt haben wir Interaction to Next Paint, also INP, misst die Reaktionsfähigkeit auf alle Interaktionen während des Besuchs. Also misst Klicks, Tabs, Tastatureingaben, je nachdem, wo man halt ist. Er misst die gesamte Kette von der Eingabe des Nutzers über die Verarbeitung bis zur visuellen Rückmeldung auf dem Bildschirm. Das ist so das Transaktionale, sage ich mal, ein bisschen platt, um das zusammenzufassen. Ein guter Wert von unter 200 Millisekunden sorgt dafür, dass sich die Seite direkt anfühlt, dass sie reagiert und sie soll nicht träge sein. Das ist die Bestätigung, das Feedback an den Nutzer. Die Seite hört mir zu.
Und der dritte im Bunde ist der, der uns alle am meisten nervt, wenn er schlecht ist.
Ja, du meinst hier dieses Cumulative Layout Shift. Kann man auch abkürzen. Cumulative Layout Shift, CLS. misst die visuelle Stabilität, also wie sehr das Layout beim Laden umherspringt. Das ist frustrierend. Du kennst das vielleicht, ne? Man klickt irgendwo drauf, einen Button oder so, und im letzten Moment verschiebt sich dann der Klick sozusagen, weil das Layout hin und her flackert, auf eine Werbeanzeige. Wird die Werbeanzeige und dann klickt man drauf und man hat sozusagen daneben geklickt. Frustration. Ein guter CLS-Wert liegt bei 0,1 oder weniger. Es signalisiert dann eine stabile, vertrauenswürdige Oberfläche, also grafische User-Oberfläche.
Und das war ja nie nur technische Spielerei. Dahinter stand immer ein knallharter Business Case. Eine gute User Experience führte nachweislich zu niedrigeren Absprungraten und besseren Konversionsraten. Ich erinnere mich da an eine Studie, die hat Folgendes gezeigt. Eine Verlängerung der Ladezeit von nur 1 auf 3 Sekunden hat die Absprungrate um 32% erhöht. Auch wenn der Zusammenhang intuitiv ist. Ich finde die Auswirkung immens. Wie kann man sich das erklären? Es ging immer darum, die Zeit des Nutzers und die kognitive Belastung des Nutzers zu respektieren.
Genau. Und dieser Grundgedanke, Respekt vor dem Nutzer durch technische Qualität, wird sich als roter Faden auch heute hier durchziehen, durch diese Diskussion, wo wir von dieser SEO-Idee kommen. Ist nämlich auch SEO hin oder her absolut zeitlos und ist eigentlich auch technologieunabhängig.
Und dieser zeitlose Grundsatz gilt heute auch. Die Welt der Suche wird gerade fundamental umgekrempelt. Wir sprechen von Zero-Click-Searches. Das sind Suchen, bei denen der Nutzer die Google-Seite gar nicht mehr verlässt. Er oder sie bekommt die Antwort direkt, ohne weiterklicken zu müssen.
Ja, das ist keine neue Entwicklung, aber sie beschleunigt sich dramatisch, ganz offensichtlich. Also, wir haben da ja eine Analyse gesehen von SimilarWeb, schon 2020. 5,1 Billionen Google-Suchen, fast 2/3, also 64,82%. Endeten ohne einen Klick auf ein organisches Ergebnis. Also wir haben auf der einen Seite 5,1 Billionen Google-Suchen gesehen, was SimilarWeb da zusammengetragen hast. Fast 2/3 ohne einen Klick auf ein organisches Ergebnis. Aktuelle Zahlen haben sich ein bisschen verändert. Die sind so irgendwie bei 50%. Auf Mobilgeräten ist die Rate mit Werten zwischen 62% und 77% aber noch viel höher. So, was heißt das jetzt? Also, kein Klick auf ein organisches Ergebnis bei 2/3 der Google-Suchen. Ja? Google beantwortet Fragen nach Wetter, der Höhe des Eiffelturms, ja, oder so Öffnungszeiten von irgendwelchen Museen oder sowas, direkt in diesen Direct Answers oder auch in diesen Knowledge Panels.
Und die generativen KI-Antworten sind quasi der Endgegner dieses Trends. Ich spreche von Googles AI Overviews oder die von Plattformen wie Perplexity. Statt einer kleinen Antwortbox bekommst du eine komplette, ausformulierte Zusammenfassung. Diese Zusammenfassung besteht aus einer Synthese aus zig Quellen. Das ist natürlich eine existenzielle Bedrohung für Publisher. Die Publisher leben von Werbeeinnahmen durch den Traffic. Es gibt eine Umfrage des Reuters Institute, die hat gezeigt, dass 74% der Medienmanager darüber zutiefst beunruhigt sind.
Ja, absolut. Die Rolle der Suchmaschine wandelt sich fundamental. Das ist jetzt zwar so ein bisschen ein Bruch, aber es lief schon in die Richtung. Ich sehe das so. Früher waren Suchmaschinen wirklich ein Katalog, wie eine Bibliothek. Ein Bibliothekskatalog, ja. Also sie hat sich auf das richtige Buch, also jetzt im analogen Beispiel, auf eben eine Webseite bezogen. Dann wurde sie mit Features angereichert, wie zum Beispiel Snippets. Zum Bibliothekar, wer ist das und was muss man dazu wissen, der dir schon mal so einen gewissen Absatz vielleicht aus dem Buch auch vorliest. Und jetzt mit generativer KI wird sie zum Forschungsassistenten. Zumindest beim Suchassistenten. Sie liest mehrere Bücher, fasst die wichtigsten Erkenntnisse zusammen, schreibt die auf, was auf einer bestimmten Stelle steht und liefert einen maßgeschneiderten Bericht. Das ist sozusagen die jetzige fundamentale Änderung, wieder mal.
Das ist eine treffende Analogie, finde ich. Und sie bedeutet für uns als Website-Betreiber, unser Ziel kann nicht mehr nur sein, im Katalog gelistet zu werden. Wir müssen das unverzichtbare Standardwerk werden. Und das muss so relevant sein, dass ein Assistent, der mit einer Recherche beauftragt wird, gar nicht daran vorbeikommen kann. Er muss unseren Inhalt für seinen Recherchebericht unbedingt zitieren. Der Wettbewerb findet also nicht mehr um den Klick statt, sondern um die Zitation. Da gibt es aber auch ein Problem. Diese Entwicklung führt natürlich zu einer Abwehrreaktion. Viele Medienhäuser haben damit begonnen, die Crawler von KI-Firmen wie die von OpenAI einfach technisch zu blockieren. In der Schweiz machen das die NZZ oder Tamedia angeblich so. Die Logik ist ja auch verständlich. Warum soll ich mein teuer produziertes Wissen kostenlos zur Verfügung stellen, damit ein Konkurrent mein Geschäftsmodell kannibalisiert?
Ja, also das ist so die Frage, die sich jeder stellt. Aber hier kommt diese wunderbare Analogie ins Spiel, die wir gerade mal im Vorgespräch vorhin andiskutiert hatten. Wofür macht man Kunst? Also wenn ich Künstler bin, will ich die Kunst dann verstecken? Das weiß ich nicht genau, ich bin kein Künstler. Ein KI-Crawler zu blockieren ist für mich in meinen Augen so, als würde ein Künstler sein Meisterwerk malen und dann in einem Tresor einschließen. Das mag es auch geben und das kann Teil der Kunst sein, ja. Aber ist es so der Regelfall? Warum macht man sowas? Warum stellt man irgendein Bild her, irgendein Gedicht her, eine Geschichte her? Es ist sicher im Safe, ja. Aber wenn das Ding im Safe ist, ist der kulturelle Einfluss null. Es kann nicht gesehen werden, es kann nicht diskutiert werden. Das Kunstwerk ist nicht Teil eines irgendwie gearteten gesellschaftlichen Diskurses.
Übertragen auf unsere Welt heißt das, wenn deine Inhalte nicht im Trainingskorpus eines Large Language Models, LLM, sind, existierst du für einen wachsenden Teil der Informationssuche einfach nicht mehr. Du kannst nicht zitiert werden, wenn du nie gelesen wurdest. Man schützt vielleicht kurzfristig sein geistiges Eigentum, aber langfristig riskiert man, komplett irrelevant zu werden.
Ja, und damit wird diese Strategie des Blockierens wackelig. Also technisch ist sie nicht narrensicher. Vertreter der NZZ haben selbst zugegeben, dass viele KI-Firmen die Inhalte trotzdem abgreifen können und es für Verlage kaum möglich ist, das wirklich technisch komplett zu verhindern. Und rechtlich ist die Lage extrem komplex. Das in Europa erlaubt die Schranke für Text und Data Mining nach § 44b, habe ich vorhin mal angeguckt, im Urheberrechtsgesetz, grundsätzlich das Training von KI mit frei zugänglichen Daten. Man kann dem zwar durch einen maschinell lesbaren Nutzungsvorbehalt widersprechen, aber wie der konkret und wie der rechtssicher aussehen muss, das ist momentan weitgehend unklar.
Das führt doch zu einer paradoxen Situation. Das ist wie die Tragödie des Allgemeinguts, die der Allmende. Wir übertragen das gedanklich auf die Informationsqualität im Netz. Da ist auf der einen Seite die individuell rationale Entscheidung, nämlich der Schutz der eigenen Inhalte. Auf der anderen Seite führt das zu einem kollektiv schlechteren Ergebnis.
Ja, genau. Wenn die qualitativ hochwertigsten und die am besten recherchierten Quellen aus dem Trainingskorpus verschwinden, weil deren Publisher die Crawler blockieren, dann bleibt für eine KI auch nur übrig, mit dem Rest zu trainieren. Also auf potenziell minderwertigen, voreingenommenen oder schlichtweg spammigen Inhalten trainiert zu werden. Das verschärft das bekannte Problem der Halluzinationen. Die kennen wir alle, die mögen wir auch nicht, bei denen die LLMs zwar überzeugend klingen, aber faktisch falschen Unsinn generieren.
Aber das schafft doch auch einen starken Anreiz. Jetzt müssten die KI-Unternehmen auf die Qualitätsverlage zugehen und für ihre Inhalte bezahlen, oder?
Absolut, und das passiert ja auch schon. Also Branchenverbände wie das IAB Tech Lab arbeiten bereits an neuen Standards wie der LLM Content Ingest API. Das ist eine Initiative, die einen fairen und einen standardisierten Rahmen für die Nutzung und für die Vergütung von Inhalten schaffen will. Wer sich also engagiert und an solchen Lösungen mitarbeitet, sitzt am Verhandlungstisch und gestaltet die Zukunft. Das ist so die Idee dabei. Wer sich abschottet, wird abgehängt. Die langfristig bessere Strategie ist die der aktiven Auseinandersetzung, also nicht der Isolation. Mein Blick.
Zu verstecken, muss man sich anpassen, und damit sind wir bei der Generative Engine Optimization, kurz GEO, Markus. Erklär doch mal ganz genau, was das bedeutet und wie es sich von klassischem SEO unterscheidet. Lass uns doch noch mal in eine Analogie gehen. Reden wir mal nicht von einer Website, sondern von einem Papierflyer, den ich drucken lasse. Der Druck alleine bedeutet ja nicht, dass den Flyer jemand liest. Dafür muss ich ihn verteilen. Dieses Verteilen funktioniert besser, wenn ich ihn hübsch mache, nette Bilder drauf tue und eine klare Schrift nutze. Dieses Optimieren wäre nun bei einer Website das, was man unter SEO zusammenfasst. Was ist nun GEO?
Generative Engine Optimization, ja, GEO. Das ist die Kunst, Inhalte und die eigene Webseite so aufzubereiten, dass eine KI sie nicht nur findet, sondern auch versteht. Sie muss ihnen vertrauen und sie muss sie als Quelle zitieren wollen. Um bei dieser, oder ja, diese Flyer-Analogie, die du gerade gesagt hast, zu bleiben. Wenn deine Website der Flyer ist, den du gedruckt hast, dann war klassisches SEO dafür da, diesen Flyer in so viele Hände wie möglich zu bekommen. GEO hingegen sorgt dafür, dass dein Flyer so gut gestaltet, so klar und autoritativ ist, dass der zentrale Informationskiosk der Stadt ihn in die Auslage stellt und direkt daraus zitiert. Ja?
Und was braucht es für einen solchen brillanten Flyer? Was sind die konkreten Taktiken?
Das Kernprinzip ist, LLMs sind nur so gut wie ihre Daten, mit denen sie trainiert wurden. Sie brauchen hochwertigen Treibstoff. Und hier schließt sich der Kreis zu den Core Web Vitals. Eine saubere, technisch saubere, schnelle Seite ist ein starkes Signal für Qualität. Aber GEO geht da noch tiefer. Hier sind die vier wichtigsten Säulen. Erstens. Infrastruktur und Klarheit. KI-Modelle lieben klar strukturierte Informationen. Also zum Beispiel eben auch, und das kennen wir aus dem SEO, logische Überschriften H1, H2, H3, kurze, prägnante Absätze, Listen, Tabellen. Das ist alles entscheidend. Man muss in Formaten denken, die eine KI leicht analysieren kann. FAQ-Seiten, Schritt-für-Schritt-Anleitungen, Glossare, alles aber nichts Neues vom Format her. Ein gut gepflegtes Glossar auf der eigenen Seite kann eine wahre GEO, also GEO-Goldgrube sein, weil es der KI die spezifische Terminologie, die in dieser Branche gerade gesprochen wird, beibringt.
Also weg vom reinen Fließtext, es geht hin zu atomisierten, extrahierbaren Wissenshäppchen. Was ist dann der zweite Punkt?
Ja, und zweitens, Demonstration von EEAT. Ja, das ist dieses Google-Konzept. Experience, Expertise, Authoritativeness, Trustworthiness. Das ist für GEO noch wichtiger. KI-Systeme suchen aktiv nach Vertrauenssignalen. Klare Autorenprofile mit Referenzen, die Zitationen glaubwürdiger externer Quellen, zum Beispiel, also Veröffentlichung eigener Studien, transparente Über uns Seite, das ist keine Kür mehr, das ist halt jetzt Pflicht. Vertrauenssignale.
Okay, verstanden. Autorität muss man also beweisen, nicht nur behaupten. Und der dritte Punkt?
Drittens, ja, semantische Optimierung. Es geht halt jetzt nicht mehr nur um Keywords, sondern um Konzepte, sogenannte Entitäten und deren Beziehungen. Man muss Schlüsselbegriffe klar definieren und ihre Verbindungen zu anderen Themen irgendwie herstellen, zeigen. Ja? Und viertens, und das ist technisch vielleicht der wichtigste Hebel dabei, diese strukturierten Daten. Eigentlich völlig, ja, also für den Macher einer Webseite, für den Texter ist es komplett langweilig. Mit strukturierten Daten ist die Verwendung von Schema.org-Markup gemeint und für GEO eigentlich unverzichtbar, wie es jetzt rausstellt. Also mit so Code-Schnipseln wie FAQ-Page, How-To oder Article kannst du der Maschine halt mitteilen, worum es in deinem Inhalt geht, aber das musst du mit reinschreiben. Ja, da schreibst du auch rein, wie er ihn geschrieben hat und wie er strukturiert ist und so weiter. Das beseitigt Mehrdeutigkeiten und macht deine Inhalte für eine KI hochgradig verdaulich.
Ah, das klingt alles logisch, aber gibt es auch Beweise, dass das in der Praxis funktioniert?
Ja, gibt es. Da gibt es eine Agentur, Pace Generative, die hat eine Fallstudie mit einem Unternehmenskunden mal veröffentlicht, so eine typische Case Study. Nach der Implementierung gezielter GEO-Strategien stieg zwischen, jetzt die Zahl ist aktuell Januar und Mai 2025, die Sichtbarkeit in den AI-Overviews, ja, Google, SERP, AI-Overviews, um 358% für diesen Kunden. Und der Traffic aus den KI-Chats stieg um 101%. So, das war noch nicht mal das Beste. Das Beste ist nämlich, die Konversionsrate dieses Traffics hat sich von 2% auf 5% mehr als verdoppelt. Das klingt jetzt so wenig, aber wer in diesem Markt ist, wer sich mit solchen Zahlen beschäftigt, also wie sieht die Conversion Rate auf meiner Webseite aus unter diesen und jenen Bedingungen, für den ist klar, dass von 2% auf 5% ist es ein wahrscheinlich ein Anstieg. Da würden sich Leute, was weiß ich, eine Niere verkaufen oder Quatsch. Naja, aber ja, es ist wichtig. Also das zeigt, dass der Traffic, der über KI kommt, extrem qualifiziert und wertvoll ist. Deswegen sollte man dran arbeiten.
Wow, das sind beeindruckende Zahlen. Es ist also wirklich ein Wandel von der Optimierung für die Entdeckung. Das neue Credo ist Optimierung für die Extraktion und Synthese.
Ja, genau. Also die erfolgreichste Einheit ist nicht mehr die Seite, die da gefunden wird, sondern das, was da draufsteht oder der Informationsschnipsel, der eben dann zitiert wird. Ist schwer, ist nicht einfach, ist klar.
Das wirft eine letzte spannende Frage auf, die sich viele Hörer sicher auch stellen. Wenn KI alles in leicht verdauliche Häppchen zusammenfasst, hat ein Artikel mit 5000 Wörtern oder ein ganzes E-Book überhaupt noch eine Zukunft?
Ja, mehr als zuvor. Jetzt aber erstmal eine direkte Antwort drauf. Nein, eine KI kann ein Buch nicht wirklich ersetzen. Sie kann es zusammenfassen, aber sie kann nicht die originäre Arbeit leisten, die diesem Inhalt zugrunde liegt. Da ist Forschung gemacht worden, da ist ein kreativer Prozess dahinter gewesen, da sind Interviews vielleicht gemacht worden, Daten erhoben worden und neuartige Einsichten generiert worden. Die kommt natürlich an, von welcher Art von E-Book man da jetzt ausgehen will, aber KI ist ein Synthesizer, ja? KI ist kein Primärforscher.
Das heißt, originäre, tiefgehende und von Experten erstellte Inhalte sollten nicht weniger wert sein, sondern im Gegenteil mehr Wert bekommen.
Exakt. Sie sind das hochwertige Roherz, also Rohstoff, aus dem die KI ihre veredelten Zusammenfassungen gewinnt. Wir sind ja in einer Welt, die mit vielen oberflächlichen, KI-generierten Texten überschwemmt wird. Und da wird nachweisbare Qualität und Expertise zum entscheidenden Differenzierungsmerkmal. Umfangreiche Inhalte wie Whitepaper, E-Books oder Forschungsberichte werden zu ultimativen Autoritätsassets. Damit zeigst du, ich kenne mich da aus. Wir sind da Experte in diesem Gebiet. Sie sind ein extrem starkes Signal für das, was ich vorhin mit EEAT abgekürzt habe. Also ich habe die Abkürzung jetzt nicht erfunden, das ist diese allgemeine Google-Abkürzung.
Die KI liefert also die schnelle Antwort für die Masse, aber der wirklich interessierte Nutzer, der potenzielle Kunde, der Fachexperte, klickt sich zur Quelle durch, um den vollen Kontext zu bekommen. Man bekommt also weniger, aber dafür viel qualifizierteren Traffic.
Genau, und da verändert sich auch die Monetarisierung. Die Content-Landschaft teilt sich heute in zwei Ebenen. Wir haben die Ebene der Zusammenfassungen, dominiert von KI, völlig klar, das ist heute schon so. Und wir haben die Ebene der Quellen, geschaffen von menschlichen Experten. Der ökonomische Wert fließt zurück zu den glaubwürdigsten Quellen. Das kann durch direkte Monetarisierung passieren, also durch Paywalls, Lead-Formulare für Premium-Inhalte, ja, da ist einfach eine Schranke, oder durch indirekte Monetarisierung. Das kann sein, wer von KIs konsistent als Quelle zitiert wird, der baut eine immense Markenautorität auf, die direkt zu Leads und zu Verkäufen führen wird. Ja? Und schließlich durch systematische Monetarisierung, also Branchenlösungen wie die von der IAB Tech Lab, die eine faire Vergütung für Datennutzung sicherstellen sollen. Diese drei Sachen, direkte Monetarisierung durch Paywalls, Leadformulare, indirekte Monetarisierung, weil man halt zitiert wird und Autorität aufbaut, und systematische Monetarisierung, weil man da halt sowas wie dieses IAB Tech Lab hat und die Vergütung irgendwo da so festschreiben will.
Das erzwingt einen Trend zu Qualität. Geschäftsmodelle, die auf massenhaft produzierten, oberflächlichen SEO-Texten basieren, sterben aus.
Genau, so gesehen stehe ich jetzt auf dem Standpunkt, die Zukunft gehört denen, die sich als, als digitales Forschungsinstitut in ihre Nische etablieren. Das Forschungsinstitut klingt immer gleich wie Universität oder ja, wo viel Geld jetzt sein muss. Aber man kann sich halt mit Dingen auskennen in einer beliebig kleinen oder vielleicht auch größeren Nische. Wer die Ground Truth besitzt, auf die sich die KI-Systeme dann auch verlassen, der hat einen strategischen Hebel in der Hand.
Fassen wir das mal zusammen. Das Spiel hat sich geändert, aber die Grundprinzipien bleiben. Das sind Qualität, Vertrauen, Nutzerfokus. Das neue Ziel ist nicht mehr nur gefunden zu werden. Es geht jetzt darum, die verlässlichste, autoritativste und maschinenlesbarste Quelle in seiner Nische zu sein.
Ja, genau. Also so, würde ich so sagen, die Belohnung sind jetzt nicht mehr Klicks, sondern die Zitation, ein Gütesiegel von den neuen Torwächtern der Information. KIs, ja.
Was sind also die vier konkreten Schritte, die jeder sofort umsetzen kann, um diesen Übergang zu GEO zu meistern?
Ja, da würde ich sagen, erstens führt ein Zitierfähigkeitsaudit durch. Klingt jetzt ein bisschen sperrig, ja, aber schaut euch eure wichtigsten Inhalte an. Fragt euch, kann eine KI einen einzelnen Absatz daraus greifen, um eine spezifische Frage zu beantworten? Wenn ja, super. Ja, wenn nein, dann halt machen. Wenn nicht, strukturiert den Text neu. Ja, also wirklich Listen, FAQs, klare Zwischenüberschriften. Denkt an den, denkt in Information Chunks. Nicht mehr in Seiten, nicht mehr in kompletten Webdokumenten.
Zweitens.
Macht euer EEAT zur Waffe. Schaut euch eure Über uns-Seite an. Schafft Autorenprofile mit Qualifikationen und eine Liste zitierter Quellen. Das sind jetzt schon entscheidende strategische Vermögenswerte. Geht zurück, wertet diese auf. Sie sind unverzichtbare Vertrauenssignale für Menschen und KI gleichermaßen.
Und drittens, dein Lieblingsthema.
Mein Lieblingsthema, ja, aber trotzdem, ich sag's, ja. Nehmt strukturierte Daten ernst. Langweilig in diesen Schemata zu denken, aber wenn ihr die Implementierung von Schema.org bisher aufgeschoben habt, ist die Schonfrist vorbei. Beginnt mit den Grundlagen wie Article, FAQ-Page, How-To, Organization, ja. Füttert die KI buchstäblich mit dem Löffel, ja. Und sagt ihr genau, was ist das für ein Inhalt? Warum ist er vertrauenswürdig? Das ist der wichtigste technische Schritt, den ihr jetzt unternehmen könnt.
Und der letzte Punkt ist ein mentaler, oder?
Ja. Ändert eure Leitfrage bei der Content-Erstellung. Fragt nicht mehr, wie ranke ich für dieses Keyword? Fragt, wie wird diese Seite zur endgültigen, unbestrittenen, zitierfähigen Quelle für dieses gesamte Thema? Das ist ein Perspektivwechsel, das wird die Art und Weise, wie ihr recherchiert, wie ihr schreibt und alles strukturiert verändern und euch für den Erfolg im KI-Zeitalter positionieren.
Ich denke, das ist ein gutes Schlusswort. Markus, wir haben über das Thema Zukunft von SEO bereits in einer Episode gesprochen. Das war aus der Sicht von SEO-Agenturen und Freelancern. Heute waren wir enger an den Metriken, die aus SEO entstanden sind und nun für GEO wichtig sind. Wir sagen danke fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr konntet einige Impulse für eure eigene Strategie mitnehmen. Mal sehen, wir werden das Thema natürlich weiter begleiten. Eventuell schon in der nächsten Episode. Also bitte abonniert uns, bewertet uns auf Apple, Spotify, Amazon und gebt den Link zur Episode gerne weiter.
Das wird sich sicher auch noch alles weiterentwickeln. Das war die Episode 135 im Goneo Web Professionals Podcast, powered by Human and Artificial Intelligence and the Fear of Being Average. Alles hier, was wir zitieren, in den Shownotes. Ich würde sagen, danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bye bye.
Bis dann.
Screens are glowing, hearts are racing, algorithms set the world in motion. Every click, a new sensation, connected souls and digital devotion. Waves of data streaming high, voices echo through the sky. Tech and dreams, they intertwine. Feel the rhythm, lose the line. Where the pulse, the digital fire, burning bright with endless desire. Humans code and AI collide. Ride the wave, we're electrified. Humans code and